Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, ja, und wir melden uns jetzt nach dem zweiten deutschen Hauptrundengruppenspiel Deutschland gegen Brasilien, das am Ende die deutsche Mannschaft für sich hat entscheiden können. Aber man muss sagen, Tim, das Spiel gegen Brasilien war nicht mehr relevant, auch wenn sie am Ende zwar mit 7 Toren gewinnen konnten. Denn Deutschland ist nach den Siegen von Spanien und Ungarn ausgeschieden und hat somit keine Chance mehr aufs Viertelfinale. Darüber müssen wir natürlich reden und bei mir ist mein lieber und geschätzter Experte, ihr kennt ihn alle, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Spiel von heute anfangen und dann natürlich ein bisschen auch mit behandeln, wie es auch mit dem Spanien-Spiel gewesen ist. Am Ende 31-24, der Sieg für die deutsche Mannschaft gegen Brasilien. Man muss natürlich sagen, Brasilien hat die Saison also bei der WM eher enttäuscht. Trotzdem, wie du den Sieg einschätzen, hat die deutsche Mannschaft das gut gemacht?
Ja, ich fand, es war wirklich alles in allem eine sehr souveräne, abgeklärte Leistung. Vor allem, finde ich, defensiv hat mir die Mannschaft deutlich besser gefallen als in den letzten Spielen, wo zwar der Einsatz durchaus da war und gut war, aber halt so, ja, das Verhindern der Gegentore nicht so im Vordergrund stand oder nicht so gut geklappt hat. Das war heute definitiv besser. Man hatte endlich eine Torwartleistung mit Yogi Bitter, der bei 30% am Ende steht. Und wirklich einige wichtige Paraden hatte und deswegen absolut verdienter 7-Tore-Sieg und ja, wie gesagt, eigentlich nichts anbrennen lassen von vornherein eigentlich.
Ja, es gab zwar die ein oder andere Schwächephase in der deutschen Mannschaft, wo sie nach einem guten Start die Brasilianer wieder ein bisschen aufkommen lassen, auch in der zweiten Halbzeit, wo sie dann das ein oder andere Mal, wie hat es Alfred Gisler in der Auszeit gesagt, den ein oder anderen schönen Pass zu spielen wollten oder zu komplizierten Pass zu spielen wollten, dadurch die Brasilianer so ein bisschen die Tor aufgemacht haben, ranzukommen. Dazu ist aber dann auch dann nicht gekommen, also zum Ausgleich ist es dann nie gekommen, deswegen hat man sich am Ende absetzen können. Also ich war wirklich zufrieden, man muss auch sagen, Torhüterleistung mit Johannes Bitter, der das wirklich sehr gut gemacht hat, 33% Quote, also 30% Quote, 10 von 33 Bälle gehalten und im Endeffekt da weitergemacht, Tim, wo er ja gegen die Spanier aufgehört hat und wir müssen ganz ehrlich sagen, Andi Wolf war nicht mit dabei, vermisst hat ihn keiner.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Leider nicht das Turnier von ihm gewesen, es wurde vor allem in der Vorberichterstattung auch viel darüber spekuliert, hat er sich jetzt irgendwie oder ist er zu viel mit einer zu hohen Erwartungshaltung zu dem Turnier gefahren, hat er sich selbst zu viel Druck gemacht, weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er sich mehr Druck gemacht hat als in den letzten Jahren oder bei den letzten Turnieren. Keine Ahnung, vielleicht waren es die Umstände, vielleicht war es einfach der fehlende normale Innenblock, der ihn irgendwie irritiert hat. Auf jeden Fall nicht seine WM, deswegen auch die richtige Entscheidung, Bitter und Heinefetter als Duo für dieses Spiel zu nominieren. Heinefetter kam nur am Ende rein. Aber ja, Bitter hat es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hatte gefühlt auch mehr Hilfe vom Block als noch in den letzten Spielen, was natürlich, wir haben es gesagt, auch natürlich kommt, wenn sich der Block mehr einspielen kann. Und ja, von daher wirklich ja zufriedenstellend, dass man diese wirklich guten, drei eigentlich guten Torhüter als verfügbar hat. Und deswegen kann man sich da nicht beschweren. Und ich denke, auch Andi Wolf kann sich da nicht beschweren. Ich glaube, im Interview hat er auch relativ einfach gesagt, dass er ja nicht zufrieden ist mit seiner Leistung und er das gar nicht weiter kommentieren muss, weil ja jeder weiß, wie es irgendwie bei diesem Turnier um ihn steht. Und da wollte er tatsächlich auch gar nicht mal so viel noch zu sagen. Also ich glaube, da hat man ihm schon angemerkt, dass er auch selber nicht gerade zufrieden ist mit sich selbst.
Das denke ich auch. Also ich denke, er hat an sich selbst auf jeden Fall einen höheren Anspruch. Das wissen wir, glaube ich, alle. Er ist jemand, der ja, sich ja selbst als einer der besten Torhüter sieht und wollte auch gerne unbedingt die Nummer 1 in Kiel werden, was er nicht geschafft hat und deswegen eher nach Kielce gegangen ist. Da gab es jetzt schon die ein oder andere Debatte, ob das ihm nicht geholfen hat, würde ich jetzt verneinen, weil ich denke, auch in Kielz hat er natürlich vielleicht nicht diesen dauerhaften hohen Wettbewerb jetzt, wie der in der Bundesliga der Fall ist, aber trotzdem ist natürlich auch immer wieder gefragt mit internationalen Spielen in der Champions League und so weiter, deswegen würde ich das jetzt mal dann mal zur Seite schieben wollen. Also ich denke, er ist weiterhin ein guter Torhüter, hat einfach mal ein schlechtes Turnier gehabt. Das kann auch mal passieren. Ich denke, er hat uns schon oft genug auch der deutschen Mannschaft bewiesen, dass er ja in wichtigen Phasen da sein kann. Und deswegen, deswegen würde ich das einfach mal so als ja Gehirngespinst zur Seite schieben wollen. Was hat dir heute besonders gut gefallen? Ich meine, du musst nur angucken, Johannes Goller 7 von 7. Also gerade das Spiel beim Kreisläufer, Tim war heute wirklich sehr, sehr gut. Hat das natürlich auch profitiert, dass die brasilianische Abwehr jetzt, naja, sagen wir mal, nicht so sattelfest gewesen ist?
Ja, definitiv. Aber man muss wirklich herausheben, wie gut die Pässe und die Anspiele auch waren. Viel, wo der Halbe dann hochgegangen ist, den Wurf angetäuscht hat und dann mit dem Tipppass auf den Kreisläufer, in dem Fall Goller, ja, schön abgelegt hat, der dann eigentlich nur noch vollenden musste. Und ja, heute endlich 7 von 7, 100%. Das, was in den letzten Spielen auch ab und zu sein Problem war, dass er die freien Dinger, wenn er die Chance hatte, dann nicht reinmachen konnte. Das war heute nicht der Fall, hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten, ja, wie gesagt, alles in allem eigentlich geschlossen, wirklich eine gute Leistung. Gensheimer 4 von 4, für ihn natürlich auch sehr gut, nachdem er jetzt auch wieder in Kritik geraten ist. Auch er hat es im Interview, als er darauf angesprochen wurde, auf die Kritik relativ schnell abgewickelt und jetzt keine großen Kommentare dazu abgegeben, außer dass die Statistiken natürlich jetzt nicht so schlecht aussehen für ihn. Kann man als neuer Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften natürlich auch so sehen. Aber nichtsdestotrotz muss man weiterhin festhalten, dass es jetzt kein wirklich gutes Turnier von ihm war. Und es ehrlich gesagt jetzt auch nicht das erste Turnier ist, wo man sich hin und wieder fragt, was war denn in dem Spiel jetzt los? Aber heute hat er es tadellos gemacht. Das muss man dann ihm auch lassen.
Auf jeden Fall, das soll nicht unter den Tisch gefallen werden, nachdem er durchaus immer wieder kritisiert worden ist, auch von Markus Bauer jetzt im Interview mit, der sich bei der Stuttgarter Nachrichten wirklich sehr über ihn gemacht hat. Die sagt, seine Körpersprache hat ihm überhaupt nicht gefallen, also da muss er auch mehr als Sieder vorweggehen. Das war schon wirklich harte Kritik. Jetzt, wie gesagt, alles gut gewesen. Auch wieder ein besseres Spiel hatte Philipp Weber, der mit 5 von 7 und 3 Assists auch wieder eine größere Rolle gespielt hat, nachdem er wirklich gegen Spanien eigentlich ja quasi kein Faktor war, aber trotzdem durchgespielt hat, was mich sehr verwundert hat. Der eine oder andere wird es auf meinem Twitter-Account gelesen haben, dass ich das mehrfach gefordert habe und irgendwie trotzdem nie was passiert ist. Also wie gesagt, das bessere Spiel auch da gehabt. Also wie gesagt, das ist auch ein anderer Gegner. Brasilien, das muss man auch sagen, den Brasilien, wir haben es schon angesprochen, ist in dieser WM überhaupt nicht so stark wie jetzt in der vergangenen WM, also vor 2 Jahren, wo sie ja wirklich unter deutscher Mannschaft auch Probleme bereitet haben und durchaus ja an der Überraschung dran gewesen sind. Und jetzt sind sie aktuell mit einem Punkt in der Hauptrundengruppe vorletzter, nur ein Punkt vor Uruguay. Ich denke, spricht, glaube ich, aktuell viel dafür, wie in Anführungsstrichen die schlecht Brasilien ist, die trotzdem immer noch gut Kader haben, aber dieses Jahr einfach nicht in Form sind, um dort mit den Top-Mannschaften mithalten zu können. Und das sollte man nicht unerwähnt lassen bei dieser Bewertung, denn wie gesagt, man ist jetzt außen vor die deutsche Mannschaft. Sie sind mit aktuell 4 Punkten, können sie nicht mehr auf Platz 1 oder Platz 2 kommen, denn dort stehen mit Spanien und Ungarn die beiden Teams, die ja fest drin sind. Spanien aktuell mit 7 Punkten auf Platz 2, Ungarn mit 8 Punkten auf Platz 1. Dort wird das Spiel am Montag entscheiden, wer dort am Ende ja den Gruppensieg feiern wird. Tim, lass uns über die Spanier sprechen, natürlich die uns ja auch besiegt haben und gegen Uruguay das 15. offizielle Match in Folge gewonnen haben. Die Netzniederlage 23. Januar 2019 gegen Deutschland.
Ja, wirklich, ja gut, also dieses Spiel gegen Uruguay ist natürlich ja ein Pflichtsieg, klar. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, aber alles in allem ist es wirklich ein sehr gutes Turnier von den Spaniern bisher. Dieser Kader ist unfassbar ausgewogen. Sie sind eingespielt, was ihnen gegen Deutschland vor allem in der Crunch-Time sehr geholfen hat, wie ich finde. Sie haben erfahrene Leute immer noch dabei. Raul Entrerios ganz vorne zu nennen natürlich mit seinen, ich glaube, 39 Jahren. Also das ist schon wirklich sehr gut. Man hat mit Perez de Vargas und Corrales ein überragendes Torhüter-Duo, die sich die Spielzeit gegen Deutschland zum Beispiel aufgeteilt haben, obwohl, ich weiß nicht, wer es war, aber ich meine, Perez de Vargas hat, glaube ich, angefangen.
Corrales hat angefangen.
Corrales war wirklich gut in der ersten Halbzeit. Man hätte ihn, also kein Mensch hätte gesagt, ja, dann kann man ja mal einen Torwartwechsel vornehmen. Man hat es gemacht und Perez de Vargas hat quasi da weitergemacht, wo Corrales aufgehört hat. Also die ergänzen sich unfassbar gut und das spricht dann auch nochmal natürlich dafür, wenn man zwei Torhüter hat, die in jedem Spiel eigentlich eine Weltklasse-Leistung abliefern können und es auch wirklich tun konstant. Von daher sind die Spanier wirklich einer der Top-Favoriten, weil sie bisher, so muss man es doch sagen, in eigentlich jedem Spiel ganz gut waren. Okay, man hatte das Spiel gegen Brasilien, klar, aber es war halt dazu noch das erste Spiel im Turnier. Ist vielleicht immer noch so ein bisschen reinkommen erstmal und auch gegen Polen war es ein bisschen knapper, aber irgendwie finde ich, also sie gewinnen dann die Spiele auch und das ist dann halt so dieses Ding, was sie ausmacht. Auch wenn es mal knapper wird, dann holen sie sich trotzdem diese Siege und von daher bin ich sehr gespannt drauf, wie es gegen Ungarn ausgeht im letzten Spiel. Also, denn auch die Ungarn machen bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, haben bisher noch keinen Punkt Verlust hinnehmen müssen. Also von daher und auch gegen Polen wirklich komplett dominiert und nichts anbrennen lassen von vornherein. Vor allem Marte Lekoi spielt ein überragendes Turnier, jetzt schon wieder 8 Tore gegen Polen. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel um den Gruppensieg.
Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also da freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr drauf, auf dieses Duell der beiden Mannschaften. Also ich denke, da können wir uns wirklich alle darauf freuen. Das ist wirklich ein absolutes Top-Duell. Ich meine, die Spieler kennen sich ja auch teilweise auch aus internationalen Matches und so weiter. Also das wird mit Sicherheit spannend anzusehen. 18 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel stattfinden und das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und dann mal schauen, wer am Ende dann den Gruppensieg holt und sich dann natürlich die etwas bessere Ausgangsposition holt. Wobei man natürlich, wenn man auf die Gruppe, auf die wir gleich auch noch schauen wollen, vielleicht dann auch die Frage ist, ob es überhaupt Sinn macht, Erster zu machen und vielleicht mal doch der Zweiter werden sollte, aber das wird man alles sehen, wenn natürlich auch deutsche Spiele sind, denn da ist auch noch ein spannender Dreiervergleich möglich und da wollen wir natürlich gleich noch drauf eingehen, wollen vielleicht aber vorher noch den Blick werfen, Tim, auf die Gruppe 2. Und die Gruppe 2 ist ja die Gruppe mit Dänemark, die ja durchs Turnier cruisen wie sonst was. Und bevor ich auf die dänische Mannschaft spreche, können wir, müssen wir über Kroatien sprechen. Denn Kroatien hat überraschend mit 23 zu 19 Toren, also nur 19 Tore gegen Argentinien verloren. Und was macht Lino Cerva im TV-Bild in Kroatien? Tritt einfach mal ebenso zurück vor dem letzten entscheidenden Gruppenspiel. Da frage ich mich, was soll das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Spiel an sich, ich habe es komplett gesehen, es war wirklich erschreckend. Also erschreckend, wie schwach Kroatien vor allem offensiv war. Also 23 Gegentore ist ja wirklich vollkommen okay. Aber 19 Tore gegen Argentinien, also mit aller Liebe vor Argentinien, das ist weit von dem Anspruch der Kroaten weg. Und auch hier, man hatte direkt dieses Unentschieden gegen Japan. Also irgendwie lief das Turnier natürlich jetzt bisher auch nicht wirklich so, wie man sich das erhofft hatte und vorgestellt hatte. Aber das setzt dem Ganzen halt irgendwie nochmal so eine Krone auf, weil also man war größtenteils ideenlos. Also das Spiel fing eigentlich schon an und es schien so, als hätten sie es sofort verloren. Also ich glaube, nach 10 Minuten stand es 5-0 für Argentinien. Dann kam erst der erste Treffer der Kroaten. Bis zur Halbzeit konnten sie sich dann irgendwie auf ein 12-12 noch rankämpfen. Da sah es dann wieder so aus, okay, 10 Minuten schlecht gespielt, jetzt haben sie sich gefangen. Und ja, dann dachte man eigentlich, jetzt kommen sie ins Rollen. Aber das war dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Und die Argentinier haben es dann wirklich gut gemacht, haben vor allem die kroatische Schwäche im 7 gegen 6 komplett ausgenutzt. Ich glaube, 4 freie Dinger aufs gegnerische Tor, aufs verwaiste gegnerische Tor getroffen. Das hat dann am Ende auch den Unterschied ausgemacht. Und ja, die Reaktion von Cerva ist, finde ich absolut, also das geht gar nicht. Weil man hat eine Chance, die nicht mal so unwahrscheinlich ist, trotzdem noch weiterzukommen. Also Dänemark ist jetzt durch in der Gruppe, nachdem sie jetzt gegen Japan mit 7 Toren gewonnen haben, am Ende mit 8 Punkten. Werden die Gruppe auch gewinnen, weil sie den direkten Vergleich gegen Argentinien sich deutlich geholt haben in der Gruppenphase. Aber dahinter Argentinien im Moment auf 2 mit 6 Punkten, dann Kroatien 5 Punkte und Katar 4 Punkte. Argentinien und Katar spielen gegeneinander. Das heißt, die Kroaten müssen hoffen, dass Katar gewinnt. Und man selber muss dann einfach dieses Spiel gegen Dänemark gewinnen. Und ich meine, es kann sein, dass Nikola Jakobsen sagt, ja, warum soll ich jetzt meine besten Spieler spielen lassen? Das ist ein Turnier. Ja, ne, schon, wenn man ein bisschen, kann alles passieren. Und also ich würde es nicht unwahrscheinlich finden, wenn Katar und Kroatien am Ende gewinnen und dann ist Kroatien weiter. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht, wie man dann aus so einem, ja, so einer Impulsreaktion eigentlich so hinschmeißt. Ist schon echt sehr, sehr fragwürdig.
Ja, das finde ich definitiv auch. Und ich meine, wenn wir uns angucken, die Dänen haben ja jetzt schon im Spiel gegen Japan, haben sie ja schon mit Mikkel Hansen ihren besten Spieler geschont. Also das spricht ja schon dafür, dass Nikola Jaapsson natürlich durchaus interessiert ist, seine Spieler zu schonen, dass sie natürlich möglichst fit dann durch das Turnier gehen können. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, dass das Team, was ohne Corona-Fälle und fit ist, die durch das Turnier gehen kann, wird das Turnier dieses gewinnen. Und das ist einfach so, zumal die Dänen seit bei Weltmeisterschaften seit dem Januar 22. Januar 2017 ungeschlagen sind. Also seit 15 Spielen in Folge haben sie nicht verloren. Und deswegen, ich meine, der Kader ist immer noch so gut, die wird wahrscheinlich auch mit einer zweiten Mannschaft vielleicht gegen Kroatien gewinnen, aber für die Kroaten ist natürlich trotzdem die Chance da mit einer starken Leistung, die sie ja drin haben. Also die Torhüterleistung, die war ja, wie gesagt, auch gut, die Abwehrleistung ist ja perfekt, und wenn dann der Angriff, der mit Sicherheit nicht nochmal so einen schlechten Tag erwischen wird wie gegen Argentinien, da besser ist, dann kannst du auch gegen Dänemark überraschen. Also so ist es jetzt nicht. Deswegen fand diese Impulsentscheidung von Linus Herber wirklich sehr, sehr überraschend. Und jetzt ist natürlich Kroatien steht so ein bisschen vor so einem Scherbenhaufen, denn was machen sie jetzt? Sein Headcoach ist weg, jetzt muss der Co-Trainer muss wahrscheinlich jetzt irgendwie nehmen und die Mannschaft nochmal motivieren, dass sie jetzt in 2 Tagen, also am Montag dann, also den Tag, nachdem unsere Aufnahme online kommt, weil wir am Samstagabend aufnehmen, fit ist, motiviert ist, es allen zeigen will. Also das kann er aber auch nochmal, vielleicht nochmal Kräfte freisetzen, um zu zeigen.
Theorie sicherlich, aber irgendwie glaube ich, also nach dem Spiel, wie die Körpersprache von den Kroaten war, es kann natürlich diese Kräfte freisetzen. Am Ende vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund ist, dass man es dann doch nicht schafft, selbst wenn man die Chance und die Steilvorlage von Katar haben könnte. Also wirklich sehr, sehr verrückt, was da abgeht. Also ich glaube, diese WM hat so einige Geschichten hervorgebracht, an die man sich schon noch ein paar Jährchen erinnern würde.
Auf jeden Fall. Also da werden wir sicher noch über das ein oder andere nochmal in unserem Rückblick dann, wenn die WM vorbei ist, mit Sicherheit uns darauf schauen, natürlich auch über den Koloss aus Kongo sprechen, mit Sicherheit, der ja wirklich viele positive Schlagzeilen gesorgt hat. Also da schon sehr, sehr schön dort zu sehen. Wie gesagt, das wird es dann mit Sicherheit in einem Rückblick mal geben. Wir wollen jetzt kurz Pause machen, kommen dann zurück und beschäftigen uns mit den anderen zwei Gruppen, Gruppe 3 und Gruppe 4. Und da geht es natürlich auch darum, wer dann Gegner von Spanien und Ungarn wird. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und wir sind zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk, und wollen jetzt über die zwei letzten Hauptrundengruppen sprechen, denn die beiden Gruppen, die gehen am heutigen Sonntag in das Turnier rein und werden ihre Gruppensieger und ihren Gruppenzweiten ausspielen. Das heißt, da werden wir wissen, wer ins Viertelfinale kommt. Und Tim, da ist es nochmal viel, viel spannender als jetzt zum Beispiel in Gruppe 1, wo es ja schon klar ist und Gruppe 2 vielleicht schon klar sein könnte, aber da ist auch noch nicht so hundertprozentig klar. Wenn wir uns Gruppe 3 angucken, das wäre die Gruppe gewesen, aus der mögliche deutsche Viertelfinale-Gegner kommen würde. Jetzt ist es so, dass der Gegner von Spanien und Ungarn dort herkommen wird. Und da ist ein Spieltag vor Schluss auch noch nicht sicher, denn sowohl Frankreich als Gruppenerster könnte noch ausscheiden, wie Portugal als Gruppendritter natürlich noch weiterkommen könnte. Also da ist aktuell noch viel, viel drin, und das bricht natürlich sehr, sehr viel Spannung für das letzte Spiel, denn das letzte Spiel der Gruppe ist Portugal gegen Frankreich. Und wir wissen, Tim, Portugal hat zuletzt gegen Frankreich sehr, sehr gut ausgesehen.
Absolut, absolut. Und es ist eine sehr verrückte Konstellation, die entstehen könnte. Also momentan sieht es so aus, dass Frankreich, du hast es gesagt, Erster ist mit 8 Punkten, dahinter Norwegen 6 Punkte und Portugal mit 6 Punkten. Und Norwegen spielt im 18-Uhr-Spiel gegen Island. Wenn man davon ausgeht, dass die Norweger diese aus ihrer Sicht Pflichtaufgabe erfüllen und gewinnen, sieht es für sie schon mal nicht so schlecht aus. So. Wenn Frankreich dann gegen Portugal gewinnt, ist es relativ einfach. Frankreich 10 Punkte, Norwegen 8 Punkte, Portugal 6 Punkte. Dementsprechend Frankreich Erster, Norwegen Zweiter. Wenn jedoch Portugal gewinnt, könnten die Rechenschieber benötigt werden. Denn wenn Portugal, ich mach's mal einfach mit einem Tor oder mit bis zu 6 Toren gewinnt, sind Portugal und Frankreich weiter. So viel schon mal dazu. Ab jetzt wird es etwas komplizierter. wenn Portugal mit 7 Toren gewinnt und dabei 33 oder mehr Tore wirft, sind Portugal und Frankreich weiter. Wenn Portugal mit 7 Toren gewinnt und 32 oder weniger Tore wirft, sind Portugal und Norwegen weiter. Und wenn Portugal mit 8 Toren oder mehr gewinnt, sind Portugal und Norwegen weiter. Die Franzosen werden raus. Jetzt ist natürlich die Frage, was von diesen Szenarien ist realistisch? Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Portugal mit mehr als 6 Toren gegen Frankreich gewinnen wird. Also ich glaube, dass Portugal gewinnen wird, weil Frankreich mich in der Hauptrunde bisher nicht wirklich überzeugt hat. Sowohl gegen Algerien nur mit 3 Toren gewonnen, gegen Island mit 2 Toren. Da glaube ich schon, dass Portugal die bessere Mannschaft ist im Moment und das bessere Team ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Franzosen irgendwie komplett überrollen werden und dann mit 7 oder 8 Toren gewinnen werden. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass am Ende Portugal als Erster durchgeht und Frankreich als Zweiter und die Norweger dann meinen WM-Tipp rausfliegen in der Hauptrunde. Das wäre natürlich echt eine sehr, sehr krasse Sache.
Ja, ich hatte ja auch Norwegen relativ weit getippt, deswegen wäre natürlich sehr, sehr bitter, weil wir waren natürlich davon ausgegangen, dass Norwegen das Vorrundenspiel gegen Frankreich gewinnt. Ja. Und das ist halt nicht passiert, weil halt Norwegen im ersten Spiel gegen Frankreich überhaupt nicht gut ausgesehen hat. Das hängt den Norwegern auch so ein bisschen nach, die natürlich auch als Favorit gegen Island reingehen, das Ding auch wahrscheinlich gewinnen werden. Deswegen, müssen entweder auf Schützenhilfe aus Frankreich hoffen, denen ja auch ein Unentschieden reichen würde, und das wird auch nur Norwegen reichen, wenn sie gleichzeitig gewinnen. Aber wie gesagt, die Franzosen haben sich ja bisher jetzt auch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Deswegen wird das wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Angelegenheit dort werden. Tim, was ist dein Gefühl? Also du hast ja gesagt, Portugal, Frankreich wird dein Ding werden. Ich werde auch wahrscheinlich mit Portugal, Frankreich gehen, weil ich einfach davon ausgehe, dass Portugal das Ding gewinnt gegen Frankreich.
Es wäre aber auch so ein typisches Frankreich-Ding, wenn sie das Spiel jetzt wieder, genau wie gegen Norwegen, wenn eigentlich niemand so richtig damit rechnet, weil sie vorher einfach nicht so überzeugend gespielt haben, aber in so einem Spiel, dass sie dann sich denken, nee, heute wollen wir doch mal mit 3-4 Toren gegen Portugal gewinnen. Vor allem natürlich, weil man auch in Frankreich sicherlich im Hinterkopf hat, okay, das sah in den letzten Turnieren nicht so gut aus. Also der Revanche-Faktor ist ja natürlich auch da, was dieses Spiel unfassbar interessant macht. Aber man muss natürlich auch sagen, Norwegen muss auch erstmal gegen Island gewinnen. Also das ganze Rechenkonstrukt kann natürlich auch schon um 19.30 Uhr nach dem Island-Norwegen-Spiel ad acta gelegt werden.
Wenn Portugal verliert, ist Norwegen trotzdem weiter.
Genau. Ja, okay. Dann.
Aber man muss auch zugeben, für mich ist auch Island so eine Wundertüte, weißt du? Sie spielen gut gegen Frankreich, verlieren dann mit 2 Toren, aber 2 Tage zuvor verlieren sie auch mit 2 Toren gegen die Schweiz. Also, das ist so. Die haben Potenzial, die isländische Mannschaft, da bin ich definitiv dabei, noch gute Spiele mit dabei, aber du weißt halt nicht, was du am Spieler dann wirklich von ihnen bekommst, ob die gute Seite der Isländer bekommen wirst oder die Seite, die dann auch mal gegen die Schweiz, die ein gutes Turnier gespielt hat, von der Couch wirklich sich top bewiesen hat, auch gegen Portugal lange mithalten konnten und sich auch durchaus achtlich gegen Frankreich geschlagen haben, aber trotzdem, als Island, dass du ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hast und so, dann musst du eigentlich mehr als 18 Tore werfen gegen die Schweiz. Also das ist, wie gesagt, isländische Team, da ist so ein bisschen hoch und runter. Dann Tim, lass uns zu der Gruppe kommen, die noch viel, viel spannender ist, die Gruppe 4. Denn dort sind die ersten 4 Teams, trennt nur ein einziger Punkt. Ägypten als Erster mit 6 Punkten und Slowenien als Vierter mit 5 Punkten. Und das Gute ist, dass wir alle 4 Teams gegeneinander spielen sehen. Also das heißt, Ägypten spielt im letzten Spiel gegen Slowenien, gegen den Vierten, und Schweden spielt dann im letzten Spiel des Abends gegen Russland, also Zweite gegen Dritte. Winner takes it all wahrscheinlich.
Ja, so kann man es eigentlich bezeichnen.
Spannend wird es dann, wenn dann, warte mal. Nee, vergiss, das kann nicht funktionieren. Alles gut, vergiss, was ich sagen wollte.
Für Ägypten und Schweden ist es relativ klar, die Rechnung, gewinnen oder unentschieden spielen und man ist weiter. kommt natürlich dann immer drauf an, als wievielter, klar. Aber ja, Russland und Slowenien müssen beide gewinnen, um die Chance zu wahren jeweils. Das ist ganz klar. Von daher, ich glaube auch da, das ist, ja, es werden zwei sehr, sehr schöne Spiele, ich glaube auch sehr enge Spiele. Bei den Russen muss man mal drauf gucken, weil sie gegen Ägypten jetzt nicht so gut aussahen im ersten Hauptrundenspiel und da zur Pause schon mit 7 hinten gelegen haben und dann am Ende mit 5 verloren haben. Von daher, aber ja, es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es am Ende Ägypten und Schweden machen.
Ja, das denke ich auch. Und das wäre, glaube ich, sogar mein Tipp gewesen. Nee, ich hatte Schweden und Slowenien hatte ich, ne? Stimmt. Das heißt, Slowenien, warte mal, was würde denn passieren, wenn Slowenien. Nee, weil Slowenien muss ja gegen Ägypten gewinnen, das macht ja gar keinen Sinn. Nee. Also Slowenien muss ja gegen Ägypten gewinnen, damit sie die Chance überhaupt haben. Mhm. Ja, genau. Also Slowenien muss gewinnen und da bin ich mir halt unsicher, weil die Slowenen, die sind so. Ja, also sie haben ein gutes Spiel heute, sie haben ein gutes Spiel gezeigt ja gegen Schweden, wo sie mit 28-28 sie auch verdient einen Punkt geholt haben. Aber gerade in der Vorrunde hatten sie dann so ein, zwei Dinger mit dabei, wo sie gesagt haben, wie haben sie eigentlich denn da gespielt? Also ja, also die Spiele dann gegen Russland und Weißrussland, da war ich da wirklich so nicht so richtig überzeugt von dem Auftreten. Deswegen, ja, muss man wirklich mal genau schauen, wie sie sich dann wirklich dann schlagen werden. Aber das werden mit Sicherheit ja heiße Duelle dort. Und also mich freut es natürlich für die Schweden, die jetzt mit Albin Lagergren noch jemanden dazu bekommen, weil Persson aufgrund der Verletzung nicht weiterspielen kann in dem Turnier. Das wäre natürlich gut. Und ich meine, die Schweden, auch wenn sie, ich glaube, 9, 10 Spieler nicht mehr mit dabei haben, das trotzdem ins Viertelfinale zu starten, spielt natürlich für die Qualität, auch wenn es von der Auslosung her ein bisschen einfacher war, als jetzt vielleicht das deutsche Team hatte. Trotzdem musst du natürlich doch auch dann erstmal ja ins Viertelfinale schaffen und ich meine, dann müsstest du versuchen, ja möglichst nicht Zweiter zu werden, denn wenn du Zweiter wirst, musst du dann gegen Dänemark spielen. Und ich glaube, das möchten sowohl Ägypten als auch Schweden und auch wer auch immer das sonst noch sein sollte, natürlich möglichst vermeiden.
Ja, da gehe ich mit dir und ja, ich habe Ägypten und Schweden getippt, von daher würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr freuen und generell, was meine Viertelfinaltipps angeht, da hoffe ich tatsächlich dann jetzt auf den deutlichen Portugal-Sieg, damit Portugal und Norwegen weiterkommen, weil dann hätte ich immerhin 6 von 8 richtig getippt, dann wären nur Deutschland und Kroatien, die mich da ja ein bisschen fallen gelassen haben, aber
Kroatien ist ja noch nicht durch, die kannst du noch schaffen.
Ja, stimmt, also wenn es sehr, sehr gut für mich läuft, sind es am Ende 7 von 8. Das wäre sehr natürlich wunderschön. Aber ja, ich glaube, da muss schon ein bisschen was zusammenkommen.
Auf jeden
Fall. Aber Ägypten und Schweden ist, glaube ich, relativ realistisch, dass sie es schaffen.
Ja, also ich denke auch, dass Ägypten und Schweden das wohl schon machen werden. Ich meine jetzt mal, Schweden jetzt gegen Russland spielt und die Russen haben ja schon mit 5 Toren gegen Ägypten verloren. Und da ich Ägypten und Schweden so auf einem Leistungslevel sehe, sehe ich schon die beiden Mannschaften in der Gruppe natürlich vor. Natürlich für die Slowenien ist natürlich sehr bitter, weil, wie gesagt, die haben viel Potenzial. Sie haben es ja auch durchaus schon unter Beweis stellen können. Aber da ist einfach das Problem, dass sie es einfach nicht konstant genug schaffen, dieses Level wirklich auch abzurufen, es konstant zu zeigen. Ist für die Generation natürlich sehr, sehr schade, weil da sind viele gute Spiele auch ja bei vielen Top-Mannschaften sind die auch teilweise vertreten, deswegen ist es für sie bitter, aber wenn du es halt nicht schaffst, konstant dein Niveau abzurufen, dann kannst du halt auch nicht mal in Viertelfinale, Halbfinale oder vielleicht auch mal in Finale einziehen. Dafür musst du einfach konstant sein und das hat die Generation aktuell noch nicht hinbekommen. Da gibt es immer noch gute Jungs und die haben immer noch ein paar Jahre vor sich, deswegen würde ich sie jetzt mal nicht außer Acht lassen. Trotzdem hat es jetzt bei dieser WM ja nicht ganz gereicht, um vorne mit einzuziehen und ja, dann schauen wir mal, was jetzt wirklich die letzten 2 Spieltage für uns bereithalten, der Sonntag und der Montag. Uns gibt es Montagabend dann wieder nach dem Deutschlandspiel, da werden wir natürlich drüber reden. Wir haben sie sich geschlagen, entsprechend jetzt im Abschlussspiel gegen Polen. Da geht es natürlich noch um den Platz hinter den beiden bereits qualifizierten Teams aus Spanien und Ungarn. Da sollte schon das Ziel sein, der deutschen Mannschaft da mindestens diesen 3. Platz sich zu erholen, auch wenn natürlich Polen bisher eine wirklich starke Überraschungsmannschaft gewesen ist. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was wirklich diese beiden Spieltage bringen. Wer am Ende von uns beiden natürlich die besseren Tipps getroffen hat für dieses Viertelfinale, darüber werden wir dann reden am Montagabend und dann natürlich auch den Ausblick dann werfen auf die kommenden Partien. Deswegen solltet ihr uns unbedingt abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon längst getan habt. Uns natürlich auch gerne mal eine Rezension erlassen, natürlich am liebsten bei iTunes. 5 Sterne natürlich sehr gerne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und natürlich auch gerne mal ein Follow dalassen. Also bei Twitter gibt es dort die Möglichkeit, bei Tim ein bisschen mehr als bei mir gibt es ein bisschen mehr Handball-Content. Tim ist der Twitter-Handle at tim_detdetmar23. Bei mir ist es seppmaster56. Wie gesagt, wir begleiten die Spiele auch ein bisschen. Bei Tim ein bisschen mehr, da ich auch noch ein bisschen arbeiten muss. Morgen auch nochmal, also jetzt am heutigen Sonntag nochmal ein bisschen ran. Da muss ich nochmal meine Sonntagsschicht nochmal fahren, deswegen ist es ein bisschen schwierig, nebenbei zu twittern und einmal zu gucken, ist natürlich einfach so. Und ja, wie gesagt, trotzdem werden wir natürlich drüber reden. Am Montag, dann gibt es wieder hier Anwurf, euren Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.